Sie hören Kontrafunk aktuell. Der Islam gilt gemeinhin als besonders autoritär, wenn es um die Rechte für Frauen und Mädchen geht. Da stoßen die Wertvorstellungen dann sehr schnell an die Grenzen, die etwa das deutsche Grundgesetz vorschreibt, also die Gleichheit von Mann und Frau und das Verbot der geschlechtsspezifischen Diskriminierung. Nicht wenige muslimische Männer, vor allem solche, die als Migranten aus besonders orthodoxen muslimischen Gesellschaften nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz kommen, haben ein Frauenbild, das für die Zivilgesellschaften der Empfangsländer problematisch ist und das sich vor allem in Bekleidungsvorschriften für Frauen zeigt. Als nun der deutsche Otto-Versand ausgerechnet Gebetskleider für muslimische Mädchen anbot, erhob sich ein Sturm der Empörung. Wir wollen unter anderem darüber mit der Schweizer Islamismus-Expertin und Publizistin Saida Keller-Messali sprechen, die in Tunis geboren wurde, aber in der Schweiz lebt und arbeitet. Herzlich willkommen, Frau Keller-Messali.
Dankeschön, Herr Peter.
War das eingangs erwähnte Angebot des Otto-Versands aus Ihrer Sicht ein ärgerlicher, aber lässlicher Fehler oder kann man sich darüber gar nicht genug empören?
Ja, ich glaube, man kann sich nicht genug darüber empören, weil auch ein Unternehmen natürlich sich Gedanken machen muss zu ethischen Fragen. Und wer ein bisschen informiert ist, der weiß, dass diese Art der Vollverschleierung eines kleinen Kindes einfach ein Übergriff ist. Ein Übergriff, der dem Kind nachhaltigen psychischen und physischen Schaden zufügt. Und ich bin sehr enttäuscht von diesem Konzern Otto, weil man gesehen hat, dass ihm Geld wichtiger als Moral ist. Ja, natürlich kann man alles verkaufen, wenn man keine ethischen Leitplanken hat.
Wir sind ja oder gelten ja oder behaupten, dass wir eine freie Gesellschaft sind, in der so wenig wie möglich in die Privatsphäre eingegriffen werden darf durch den Staat oder überhaupt eingegriffen werden darf, sofern nicht Freiheits- oder Grundrechte anderer gefährdet sind. Was eigentlich spricht gegen das Verkaufen einer muslimischen Gebetskleidung auch für Frauen und kleine Mädchen?
Also wir wissen zum Beispiel, dass auch die Rechte des Kindes zu achten sind. Und gerade in einer demokratischen Gesellschaft, die die gleichen Rechte für Mädchen und Buben garantieren sollte, hat das Kind unabhängig von seiner Religion, unabhängig von seiner Herkunft, das Recht auf freie Entfaltung. Und diese Art, das Kind zu verhüllen, das entspricht übrigens dem Wunsch vieler nicht nur Fundamentalisten, sondern Terroristen in Afghanistan und anderswo. Die verpacken die Kinder und die Frauen auf diese Art. Ja? Und das ist einer demokratischen Gesellschaft einfach unwürdig.
Wir reden hier ja über Kleidungsstücke und im Zusammenhang mit einem besonders autoritären Islamverständnis wird immer wieder darüber gestritten, dass Kleidungsstücke eben nicht einfach nur Kleidungsstücke sind, meinetwegen dieser Hijab oder auch ein Kopftuch, sondern eine Machtdemonstration. Können Sie noch mal erklären, inwiefern ein Kopftuch eine Machtdemonstration des politischen Islam ist?
Ja, diese Art der Verhüllung ist eine Art Kriminalisierung des Frauenkörpers, nämlich dass vom Körper der Frau, und das bedeutet es letztlich, ja sogar schon vom Körper des kleinen Mädchens, Gefahr für den muslimischen Mann ausgeht, dass ihr Körper Quelle von Sünde ist. Das ist die versteckte Botschaft. Und diese Botschaft, die belastet die Frau ein Leben lang und nährt in ihr Schamgefühle für ihren Körper, welche sie fast nie mehr los wird. Und das andere ist, den Islamisten geht es um den öffentlichen Raum. Es geht darum, im öffentlichen Raum diese Kleidung zu zeigen. Und es geht darum, uns quasi daran zu gewöhnen, dass diese Kleidung ja etwas ganz Normales ist und dass sie quasi harmlos ist, indem sie uns im öffentlichen Raum aufzwingen. Das ist ein sehr politischer Akt.
Glauben Sie, dass der Anbieter dieses Gebetskleidchens das wirklich bezweckt hat? Oder ist das ein völlig normaler, harmloser, gottesfürchtiger Muslim, der einfach Kleidungsstücke anbietet und im Leben nicht daran denkt, damit irgendwas anderes zu transportieren?
Nein, wir haben gesehen, dass es Verbindungen gibt mit diesem Marktplatzpartner Aymazal, Verbindungen zur Türkei. Und wer sich ein bisschen informiert, der weiß, dass gerade die Türkei in letzter Zeit einfach einen sehr politischen Islam exportiert und sich eigentlich über die Kleidung der Frau durchzusetzen versucht. Es gibt jetzt Vorschriften, wie die Frauen sich anziehen sollen und gerade in Europa. Und das ist überhaupt nicht harmlos.
Schließen Sie aus, dass es Frauen gibt, die das wirklich freiwillig wollen?
Das mit der Freiwilligkeit muss man immer hinterfragen. Man spricht von Freiwilligkeit, aber man vergisst dabei, den Gruppendruck zu erwähnen. Man vergisst dabei, dass diese Vorschriften aus einer sehr patriarchalen Gesellschaft kommen. Man vergisst zu erwähnen die Kräfteverhältnisse. Also diese Freiwilligkeit, die ist eigentlich sehr fragwürdig. Ich kenne viele Frauen, die freiwillig das Kopftuch abgelegt haben und das hat sie sehr viel Energie und Kraft gekostet. Ich meine, die Frauen einfach so zu verhüllen, damit man sie quasi markiert, da kann man wenig von Freiwilligkeit sprechen.
Der Otto-Konzern hat ja angekündigt, dass er dieses Problem, das heißt also die religiösen Symbole, dass er das nochmal untersuchen wolle. Das betreffe alle Religionen. Gibt es denn in anderen Religionen solche Probleme mit sehr strikten Bekleidungsvorschriften? Ich meine, die römisch-katholische Kirche ist ja auch bekannt für ziemlich restriktive Bekleidungsvorschriften für Frauen.
Ja, das gibt es sicher, aber ich möchte nicht das Problem innerhalb des Islams relativieren damit. Ich kümmere mich um das Terrain Islam und ich finde, da ist es wirklich extrem, wie der Frauenkörper eine Rolle spielen soll in der politischen Strategie der Islamisten. Und das sehe ich weniger bei Fundamentalisten, sei es jetzt in Europa oder in Amerika. Sie haben zwar auch ihre Kleidervorschriften, aber wissen Sie, dass das Haar zum Beispiel der Frau eine Quelle von Sünde sein soll, das sehe ich dort nicht. Und ich sehe dort auch nicht ein politisches Programm hinter der Instrumentalisierung des Frauenkörpers.
Haben Sie registriert, dass sich auch islamische Verbände, islamische Communities negativ oder in irgendeiner Weise zu dem Vorfall geäußert haben?
Nein, das habe ich jetzt nicht konstatiert, aber meine Erfahrung sagt mir, dass die Islamverbände immer für die Verhüllung der Frau sind. Sie haben sie immer gewollt und auch durchgesetzt. Wir hatten zum Beispiel in der Schweiz eine Debatte rund um das Verhüllungsverbot und da waren die Islamverbände quasi geeint gegen das Verbot. Aber schließlich hat das Volk doch dafür gestimmt. Also ich will damit einfach sagen, die Islamverbände sind immer für die regressiven Geschichten rund um die Frau. Sie wollen sie verhüllt haben, sie sprechen dann von Schutz und sie solle geschützt werden und so weiter. Damit haben sie auch ein Männerbild, das sehr problematisch ist, weil diese Verhüllung geht ja davon aus, dass der Körper der Frau verhüllt sein muss, weil er sonst den Mann sündig macht. Ja? Also das heißt, der Mann ist unfähig, seine Triebe zu kontrollieren. Sobald er eine Frau sieht, besonders mit offenem Haar, ja, kann er sich nicht mehr zurückhalten. Also das ist wirklich ein Bild vom Mann, das auch menschenunwürdig ist.
Das klingt für mich als Mann, aber auch ganz normal als Mensch, eher nicht religiös, sondern eher sexualisiert. Also als wenn das keine theologische Norm ist, sondern eher eine sexualisierte Sichtweise der Religion.
Ja, ganz genau, das sehen Sie richtig. Man sagt auch, die Verhüllung des Mädchens ist eine Sexualisierung des Körpers. Meistens beginnt sie, wenn das Mädchen die erste Periode bekommt. Und dann heißt es, aha, es ist geschlechtsreif, also muss es geschützt werden. Die Sexualität spielt dort eine zentrale Rolle. Aber das wird verdeckt durch einen religiösen Diskurs, der überhaupt nicht überzeugt.
Sie hatten die Handelsseite Aymazal schon angesprochen, den Anbieter dieser Kleidchen. Auf der Internetseite von Aymazal findet man unter der Rubrik Kids, also für Kinder, unter anderem 5 sogenannte Sticker, die man irgendwo hinkleben kann, die Alltagssituationen betreffen und die einen sogenannten Dua enthalten, also ein Bitte- oder Dankgebet. Und bei einem dieser Aufkleber, der lautet vor dem Betreten der Toilette, da liest man dann einen Satz wie: Im Namen Allahs, o Allah, ich nehme Zuflucht bei dir vor allen widerwärtigen Übeltätern und Übeltäterinnen. Und in der Beschreibung dieser Sticker steht unter anderem: Dieses liebevoll gestaltete Sticker-Set ist perfekt geeignet, um Kinder und Erwachsene spielerisch an wichtige Duas des Alltags heranzuführen, ideal für zu Hause, Kindergarten oder islamischen Unterricht. Punkt. Ist das schon Agitation des politischen Islam?
Ja, es ist einfach diese Missionierung und diese Tendenz, einen sehr rigiden Islam, also einen Islam zu vertreten, der alle Lebensbereiche bis zur Toilette regelt. Und das macht ihn eben politisch. Also das hat alles nichts mit Spiritualität zu tun. Und das ist nicht die Religion in einem gewissen Sinn. Es sind Machtstrukturen. Es sind Strukturen, die den Muslimen von Anfang ihres Lebens an einfach sagen wollen, so ist es und so musst du dich verhalten, sonst gehörst du nicht dazu.
Ich sagte es ja schon, wir leben in liberalen, mehr oder weniger säkularisierten Gesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mhm. Was kann man tun, ohne die verfassungsrechtlich geschützte Religionsfreiheit damit in irgendeiner Weise zu gefährden oder anzugreifen? Was kann man also tun, damit derartige Dinge wie meinetwegen diese Gebetskleidchen im Otto-Versand oder auf der Otto-Versand-Plattform, dass das nicht mehr der Fall ist? Verschiebt man das nicht in eine Art Untergrundhandel?
Nein, ich glaube, man muss einfach viel klarer unterscheiden zwischen einer politischen Botschaft und einem legitimen religiösen Bedürfnis. Da muss man die Linie ziehen. Natürlich ist es schwierig, man muss sich mit dem Thema befassen, man muss genau beobachten und man muss vor allem den Vertretern der Moscheen, also den Islamverbänden, die ja letztlich nicht die gesamte muslimische Bevölkerung repräsentieren, sondern nur eine kleine konservative Minderheit. Ja, man muss dort einfach viel kritischer mit ihnen umgehen und nicht zu allem Ja und Amen sagen, sondern auch hinterfragen, was ist jetzt das Ziel von diesem Handeln? Ist es ein politisches Ziel oder hat es mit einem legitimen religiösen Bedürfnis zu tun?
In Deutschland hat ein Gebetskleid für kleine muslimische Mädchen, das beim zweitgrößten Online-Shop angeboten wurde, für Empörung und massiven Protest gesorgt, sodass das Angebot nach nur einem Tag wieder vom Netz genommen wurde. Aber die Debatte darüber, ob solche islamischen Regeln und Vorschriften schon normal geworden sind, die hält natürlich an. Und wir haben uns darüber mit der in Tunesien geborenen Schweizer Islamismus-Expertin und Publizistin Saida Keller-Messali unterhalten. Vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen, Herr Peter.